Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Endlich wird es wieder gemütlich. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 229. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel. Und ich frage, Ricky, hast du auch schon die schöne Heizung an?
Ja, so ein ganz kleines bisschen.
Gestern war der 1. Oktober, da darf man auch.
Ja, der Kamin war auch schon an. Dann wurde es jetzt die letzten Tage wieder so ein bisschen wärmer, wo man gedacht hat, lassen wir wieder alles aus. Und dann, aber wenn man dann abends ins Bett geht, ist es schon kalt.
Man muss vor allen Dingen aufpassen, und dass die Bude nicht auskühlt.
Ja.
Also ich musste ja das auch erstmal lernen, jetzt mit einer, früher hatte ich so eine Uralttherme, ne? Also einfach so, entweder war das Feuer da drin an oder das war aus. Jetzt heutzutage, jetzt seit letztem Jahr habe ich ja so eine relativ moderne Gasgeschichte, die so mit diese da draußen Mist und so. Und da habe ich jetzt gelernt, muss man sehr vorausschauend oder sollte man sehr vorausschauend mit heizen, nämlich jetzt dann auch schon, weil die
im Juli damit anfangen, damit das
nee, Hausrichtung aber, Oktober nicht ausgeht. Aber gar nicht erst die Wohnung auskühlen lassen. Zum Beispiel, weil der macht ja immer nur so ein ganz kleines bisschen, und das ist sehr, sehr träge, wenn man das so sparsam einstellt, und dann verbraucht man auch nicht so viel. Also wenn du jetzt erstmal die Wohnung auskühlen lässt, bis in allen Räumen 16 Grad ist, da brauchst du ja erstmal 2 Wochen, bis die Wände wieder auf Temperatur sind.
Unser Kamin ist natürlich geil, weil der hat so einen kleinen Propeller oben drauf, und man soll also wirklich nur so 20 Zentimeter Durchmesser.
Der Propeller.
Und der Propeller fängt durch aufsteigende Luft an sich zu drehen. Und der Kamin steht quasi gegenüber der Flurtür. Wenn man also alle Türen auflässt, auch in die Schlafzimmer, dann heizt der die ganze Hütte.
Kamin oder Ofen?
Ja, so ein, so ein Ding, wo man Holz reinschmeißt.
Ja, offen.
Zum Verbrennen.
Also, aber der liegt ja nicht in der Mitte auf dem Wohnzimmerteppich, das Holz.
Das steht ist im Wald, und dann wird das reingeholt.
Ihr sitzt ja nicht im Schneider, sitzt dann um das Feuer rum. Da ist ja schon
das ist keine offene Feuerstelle, richtig, sondern ein Kaminofen heißt das, glaube ich. Ne?
Genau, ja. Also eher Ofen als Lagerfeuer, sagen wir mal so.
Ja. Mhm. Keine Gitarrenpflicht, wenn man im Wohnzimmer sitzt.
Oh, furchtbar. Weißt du, was mir letztens angezeigt wurde, gerade wo wir bei Gitarrenpflicht waren? Gitarrenstandardakkorde sollen ja für manche ein Problem sein, die jetzt nicht Gitarre spielen, ne? Also so A-Dur, C-Moll, G-Dur, so, ne? Die absoluten Klassiker. Ja. Da gibt es so ein Teil, ist mir vorgeschlagen worden, ich glaube von Temu oder so kann man das bestellen. Das klemmst du wie so ein Kapu, da hast du oben über den Hals. Und dann hast du da einfach so Buchstaben, die du drückst. A, G, D. Und das Ding ist unten, hat einfach so ganz so ein Plastikteil, und da drückt einfach unten die entsprechenden Seiten eventuell an der richtigen Stelle runter.
Oh. Ich habe kürzlich eine super teure Gibson-Gitarre in der Hand gehabt. Mit einer Stimmautomatik hinten an der Halsplatte. Ja. Mhm. So ein Scheiß.
Wieso Scheiß?
Die Gitarre hat neu bestimmt mal 5000 Euro gekostet. Also so eine Les Paul, Standard Les Paul von Gibson, die aber in den 90ern irgendwann mal mit so einem riesigen Plastikkasten hinten auf der Kopfplatte rausgekommen
ist. Ja, das gibt's ja heutzutage in richtig geil.
Ja, aber das ist nicht richtig geil. Das ist eine Katastrophe.
Ach so, nee, weil da gibt's ja heutzutage gibt's doch da vernünftige, so diese Motorwirbel oben, die du dran machst. Mhm. Und da haust du einmal durch, und der stimmt sich automatisch, und ich kann direkt in verschiedene Stimmungen umschalten.
Ja. Nee, das gibt's ein Ding aus den 90ern. Funktioniert gar nicht gut. Gut. Das ist quasi auch kein Sammlerstück geworden. Da sind nicht viele von gebaut worden, weil alle festgestellt haben, dass das nicht funktioniert. Deswegen ist das von allen Gitarristen abgeschraubt worden.
Und ist auch viel zu schwer vorne. Man steht ja, immer, schwer, man steht immer total schief. So, Stichwahl letzten Sonntag.
Ja.
War es in Nettersheim so, wie erdacht?
In Nettersheim sind ein paar interessante Sachen passiert.
Irgendwie hört man, deswegen komme ich nämlich heute drauf, man hört es von überall sind interessante Sachen passiert, ne?
Ja, ja.
Zur Stichwahl hin.
Also erstmal AfD 9%. Wahrscheinlich deutlich weniger als erwartet und auch deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt.
Du meinst in der richtigen Wahl jetzt?
In der richtigen Wahl. Stichwahl hatten wir ja hier quasi nicht.
Ach ja, ihr musstet gar nicht.
Wir mussten gar nicht. So. Ja klar, Köln musste natürlich. Und nicht nur Köln. Unsere Heimatstadt Mülheim auch, habe ich verfolgt.
Ja, hast du verfolgt und hast ja auch das Ergebnis davon mitbekommen.
Ja, da ist auch irgendwie was schiefgelaufen bei der Auszählung. Das heißt, erst hat die Grüne gewonnen und dann
SPD.
SPD. Oder SPD. Bei neuer Auszählung die CDU dann.
Die haben einen Bezirk vergessen, / wohl falsch ausgezählt oder falsch dem falschen Lager dann zugeordnet.
Oh.
Und da geht es halt um Nullkomma-Bereiche auch. Und jetzt wird das, oder gibt es jetzt Anträge auf komplette Neuauszählung. Also ganz, ganz neu.
Ja. Was ein Scheiß.
Also da stehen gerade zwei am Bürgermeisterstuhl. Und Köln ist ja auch super interessant, finde ich. Da war ja die Grüne im Prinzip, sagen wir jetzt mal ohne Scheiße, im Prinzip hat Köln ja die Wahl gewonnen, ne? in der eigentlichen Wahl am 14. Nämlich, warte mal, wie war das? Ich habe es mir extra noch aufgeschrieben. Da haben die Grünen. Nee, warte mal, warum war das? Jetzt habe ich es mir falsch rum aufgeschrieben. Genau, da haben die Grünen 28,1% gehabt und SPD 21,3% als nächstgefolgte. Jetzt ist das in der Stichwahl natürlich zwischen SPD und Grünen gegangen. Und das Ergebnis sieht genau andersrum aus. Ne? Da hat jetzt auf einmal die SPD mit 53,5% gewonnen und die Grünen mit 46,5% verloren.
Seltsam.
Jetzt kommt es aber. Wahlbeteiligung bei der eigentlichen Wahl war 57%. Wahlbeteiligung bei der Stichwahl waren 44%.
Mhm.
So, das heißt jetzt, die vorher CDU und AfD gewählt haben, wählen dann doch jetzt lieber tendenziell SPD als Grün.
Ja.
Heißt das zum einen und oder gehen gar nicht wählen.
Genau.
Also das bleibt ja nämlich tatsächlich über. Ne, dass die nächststärksten Kräfte, nämlich CDU und AfD, dann tendenziell SPD-Lager sind. Und
ja, damit, klar.
Also die hatte, das war ja ein Drittel Vorsprung. Den die hatten und den haben die komplett umgedreht. Das ist schon bitter, ne?
Das
ist
gemein.
Ja. Das ist richtig gemein, weil das.
Mhm.
Also, ich finde, die absolute Mehrheitsregelung ist auch.
Ja, schwierig. Also, wenn die Wahl eindeutig gewonnen wurde und trotzdem eine Stichwahl gemacht werden muss, ist Blödsinn.
Ja, gut, aber was willst du da für eine Regel ein? 5% Vorsprungsregel oder so.
Naja. Bei einer Bundeswahl gewinnt auch der einen Punkt Vorsprung hat.
Ja, gut, aber da wird es wahrscheinlich niemals zu Ende gehen, sonst so eine Stichwahl.
Wahrscheinlich.
Ja, wobei doch, warum nicht? Ja.
Ich weiß gar nicht, habe ich noch nie erlebt, glaube ich.
Unter welchen Umständen gibt es denn bei einer Bundestagswahl eine Stichwahl?
Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt.
Weißt du, was passiert, wenn bei der Stichwahl die Prozente in zwei Stellen nach dem Komma-Bereich gleich sind?
Neue Stichwahl?
Nee. Ist Mettmann ja passiert. Nee, Quatsch, gar nicht in der Stichwahl, sondern in der normalen Kommunalwahl. Da war es bei Mettmann nämlich so, dass da hatten zwei Parteien die gleichen Prozentpunkte. Und dann geht das nicht in die Stichwahl zwischen den beiden Parteien, sondern. Und da stand nämlich dann der amtierende Oberbürgermeister von Mettmann stand vor der Aufgabe, das dann jetzt zum ersten Mal zu tun und wusste nicht genau wie, weil das ist nämlich nicht festgelegt. Weißt du, was gemacht wird? Es wird gelost.
Nee.
Und es ist nicht definiert, wie gelost wird.
Ah.
Und am Ende ist es in Mettmann hinausgelaufen, dass der zwei so gelbe Überraschungseier genommen hat und da die Namen reingesteckt hat in seiner Apfelschüssel. Hat er die so im Kreis gedreht und hat eine rausgezogen. Oder irgendwie, es wurde über Überraschungseier gewählt.
Wow.
Also gelost, nicht gewählt, Entschuldigung.
Mhm. Mhm. Ist keine Bananenrepublik, sondern eine Ü-Ei-Republik. Ja, und hier in Nettersheim hat im Gemeinderat die CDU zum ersten Mal seit Kriegsende quasi die absolute Mehrheit im Gemeinderat verloren.
Ist ja auch mal nicht schlecht.
Das ist eigentlich eine gute Sache, ja.
Im Prinzip ist das, finde ich, das ja das Gute an, einer, an so einer Demokratie im Gegensatz zu so einer Monarchie oder einer, wie nennt man diese ganzen patriarchischen Staatsformen, die im Moment so auf der Welt herrschen, wie so in Amerika.
Ja.
So, das ist ja das Schöne an der Demokratie.
Ja, da kommt schneller mal was Neues.
Sag mal, findest du nicht auch, du hast bestimmt gleich eine neue Anekdote von da drüben mitgebracht?
Ja, natürlich.
Aber findest du nicht, jetzt springen wir von Höchstgen auf Stöcksgen zwar, aber findest du nicht, dass es da so ein Stöcksgen vor einem Bürgerkrieg steht?
Ja.
Da bei den Amis da drüben?
Kann man wohl so sagen, ja. Und das wird ganz schön angeheizt jetzt von der Magertruppe.
Ja, komm, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Rubrik.
Seit ich das aufgeschrieben habe, ist schon wieder so viel passiert.
Wahrscheinlich,
ne? Das ist unglaublich. Aber es gab ja jetzt in den letzten Tagen wieder mehrere Massentötungen durch Bekloppte. Also eine Schule und irgendwo in einem der nördlichen Staaten noch irgendwas anderes. Man kommt gar nicht mehr mit. Und das hat so eine Regelmäßigkeit, dass auch kaum noch darüber berichtet wird. Und laut einer Statistik sind mehr Amerikaner durch solche Schießereien umgekommen als US-Soldaten in den Kriegen, an denen das Land beteiligt war.
Wie geht das denn?
Ja, das echt? Also sind Hunderttausende, die durch Missbrauch von Schusswaffen umgekommen sind. Und statt jetzt etwas endlich gegen Waffen zu machen, werden jetzt teilweise in den Schulen Schultische eingeführt, in denen sich die Kinder einschließen können, wenn mal wieder einer rumballert.
Holzkisten.
Ja, Holzkisten
mit Klappe unterm
Tisch, genau.
Ja. Also andere nennen sowas Kiste.
Ja,
Kiste. Genau. Das heißt, die sitzen demnächst in der Schule an Kisten. Nicht mehr an Tischen, sondern an Kisten. Ja. Das ist total unbequem für die Knie jedoch, oder?
Ja. Aber gesünder, wenn einer mit einer AK-47 vor der Tür steht.
Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, weil du musst ja, entweder sitzt du so total schief mit beiden Knien auf einer Seite, oder du sitzt so mit so, wie so ein Frosch, weißt du, so Beine links, rechts, also Knie, so ganz gespreizte Beine, so ganz flach am Tisch dran.
Ich weiß auch gar nicht, ob die in den Staaten Einzeltische, also einen Tisch pro Schüler haben oder zwei, so wie bei uns. Ob die dann zu zweit in so eine Kiste klettern müssen.
Also jetzt, ich würde gerne mal so ein Bild davon sehen, wie das aussieht. Mhm. Kennst du noch, es gab, das war doch, das muss so, boah, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe irgendwo mal so ein Bild gesehen von so einer Werbung für ein Bett, wo man im Falle eines Atomkriegs, das muss ja zur Zeit vom Kalten Krieg irgendwann gewesen sein, wo man im Falle auf den Nachttisch drückt und dann klappt das Bett, dreht sich das Bett, die Matratze so einmal rum, wie im James-Bond-Film, und dann liegt man nämlich unter seinem eigenen Bett in so einer Box.
Im Bettkasten.
Quasi im Bettkasten mit so einer Grundversorgung und so.
Ah ja, schön.
So
ein paar Dosen Ravioli.
So ähnlich stelle ich mir das vor. Wenn du so nachts, manchmal macht man das so klopf, klopf, klopf so auf dem Nachttisch und sucht irgendwas, ne? Wenn du da aus den Händen das Knöpfle da drückst und dann schwupps bist du weg. Also, oder wie, und so machen die das in der Schule dann da auch.
Ja, anscheinend.
So panzersichere Türen wären da vielleicht auch was. Einfach Tür zu und gut.
Ja, und die haben ja inzwischen auch bewaffnete Sicherheitsdienste vor den Schulen stehen. Mhm. Also man könnte auch einfach die Waffen verbieten, aber das fällt denen da nicht ein.
Ja, Waffen mit Waffen bekämpfen, wie das immer so ist. Ja. Ne? Mhm.
Das ist die absolute Freiheit, die da genießen.
So, aber bevor noch mehr da auf der Welt passiert, was hast du denn mitgebracht für die Kategorie?
Ja, eigentlich genau dieses hier, dass die statt Waffen zu verbieten Kisten für die Kinder bauen,
also,
weil das so absurd ist und Trump voll dahinter steht, weil er ist natürlich großer Verfechter, also für seine Magerleute, Trump ist das wahrscheinlich scheißegal, des zweiten Verfassungszusatzes, das nämlich das Tragen von Waffen für jeden Bürger garantiert. Und das finden die da sehr gut. Und niemand, selbst die Demokraten, als die noch regieren durften, haben sich nicht wirklich angelegt mit der Waffenlobby.
Ja, ich meine, wenn sowas in so einem Land da so etabliert ist, ne? Glaube ich, kommt es ja da auch schwer.
Ganz schwierig.
Ja. Ich meine, stell dir mal vor, nur mal so wirtschaftlich gesehen, Deutschland wird versuchen, in seinem eigenen Land gegen die Waffenindustrie vorzugehen. Gegen Rüstungskonzerne. Ich glaube, da würdest du als Regierung auch ganz schön auf Granit beißen.
Ja, wobei, es ist natürlich immer ein Thema, wenn die Regierung mal wieder irgendwelche Waffenexporte erlauben muss und so. Das ist natürlich auch immer eine Diskussion. Aber in den Staaten ist das ja noch viel enger verwoben, so irgendwie, ne? Ich meine, die Leute laufen da offen mit Waffen rum, immer mehr. Es gibt Staaten, da darfst du die Waffe offen tragen. Und es gibt Staaten, da darfst du die Waffe nur verborgen tragen, also in der Jacke oder so. Mhm. Aber da, wo es offen geht, siehst du Leute mit einem riesigen Colt oder einem Magnum am Gürtel irgendwie im Supermarkt einkaufen.
Habe ich doch mal hier erzählt. Ich habe doch mal in südlichen Staaten in den USA gedreht, wo unser Fahrer einfach so eine abgesägte Schrotflinte unter dem Fahrersitz hatte und das vollkommen normal fand.
So ein bisschen rumzuballern abends.
Ne? Ja, auch das, ja.
Beim Bierchen. Ja, das ist tatsächlich immer schlimmer geworden in den Staaten. Naja, ganz seltsam. Und dann war ja, vorgestern war ja, hat ja der Verteidigungsminister, der ja jetzt Kriegsminister heißt, hat ja sämtliche Generäle und Admiräle und wie sie alle heißen, aus der ganzen Welt zusammengerufen. 800 Leute, die quer um den Globus reisen mussten, aus abgelegenen Gebieten teilweise, während gleichzeitig die Haushaltssperre in den USA vollzogen wird. Also seit gestern, wird kein staatlicher Beamter mehr bezahlt.
Nee, seit gestern.
Gestern, ne? Ja. Und aber die Generäle sind alle nach Hause geflogen und mussten sich eine Rede von Hegseth, dem Kriegsminister, anhören. Und Donald Trump hat sich auch noch dazwischen gedrängt, das war gar nicht geplant. Der hat dann wieder eine Stunde lang dummes Zeug erzählt, irgendwie so, was, sobald er vom Teleprompter abweicht, kommt dann wieder, was Biden alles für eine Scheiße gemacht hat. Und 17 Trillionen hat er jetzt investiert und die Preise für Medikamente werden um 1.300% gesenkt. Und also ein Scheiß irgendwie. Und man konnte wirklich sehen, es war Schweigen im Saal, wo diese 800 hochrangigen Soldaten saßen, die sich alle betreten angeguckt haben und so ein bisschen darauf eingestimmt wurden, dass die US-Armee zukünftig auch im eigenen Land eingesetzt werden soll.
Ja. Fände der super, ne?
Fände der super. Mhm. Ein bisschen hat er ja damit angefangen, aber die werden jetzt alle darauf eingestimmt.
Naja, wo ich mit anfange und womit das, was du gerade ausführtest, enden wird, ist dann aber ein Bürgerkrieg, der dann aber enden wird in einem Weltkrieg, ne?
Wenn er das, ja, das mal, liegt alles wenn er das nah Spiel, beieinander.
Wenn du das Spiel mal weiterspielst, weil wo ist denn dann Einhalt geboten einem Putin?
Ne? Weil dann bleibt, ja, das ist die große Isolation der Vereinigten Staaten, wird auch die große Schwächung der Vereinigten Staaten. Und das sieht bitter aus, da muss man echt sagen. Es riecht nach Bürgerkrieg. Und ich glaube auch, dass viele Soldaten, also viele Generäle, da nicht mitspielen werden. Die werden Trump nicht folgen, weil die haben ihren Eid auf die Verfassung geleistet und nicht auf den König.
Guck mal, jetzt sagst du schon König.
Präsident Trump.
So tief hängst du da schon wieder drin.
Ja, ne? Ja, ich komme da nicht mehr raus.
Aber findest du nicht auch, dass das Wort Bürgerkrieg, ich finde, das ist immer so ein bisschen, ich habe immer so Generäle in diesen traditionellen von vor 80 Jahren Kostümen, nenne ich es mal, vor Augen, die anleiten, Kanonen zu schieben, die links und rechts zwei so ganz große Räder haben.
Du meinst vor 180 Jahren?
War es vor 180 Jahren?
Eher, ja.
Da waren diese Bürgerkriege. Ja, stimmt, ja, stimmt, das waren diese vor 80 Jahren. Ja, ja. Mit den Pferden auch.
Mit den Pferden.
Das mit den Pferden und den Kanonen mit diesen zwei großen Rädern. Also da muss ich mal an Bürgerkrieg denken.
Ja. Da sind ja auch, also im amerikanischen Bürgerkrieg sind ja auch Soldaten gegen Soldaten angetreten.
Ja, ja. Ich gucke gerade nur hier auf mein Handy, weil eine Eilmeldung von der Tagesschau kam und nicht, dass wir wieder hier aufzeichnen und irgendwas passiert, was Quatsch ist, aber also das ist jetzt eine Meldung, da, also ich, Achtung, Breaking News, Primatenforscherin Jane Goodall.
Goodall, ja. Goodall. Sehr bekannt.
Nee, hier steht Goodall.
Naja, da gab es mal einen Hollywood-Film über ihre Tätigkeit. Nicht der Planet der Affen, sondern
Ich kenne nur Grischmeck.
Grischmeck. Das war ein Spielfilm, ein ganz bekannter Spielfilm, aus den 80ern, 90ern. Daher ist die ja so bekannt, sonst würde die ja keiner kennen.
Verstehe. Die Arme, gut.
Die Arme.
Ja, hast du noch was aus deiner Lieblingswochenrubrik?
Na, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen.
Ja, pass auf, dann rutsche ich etwas weiter, egal von wo aus man geht. Von den USA kann man entweder links oder rechts gehen, beides weit weg, denken nämlich die dort vor Ort. Nee, ich möchte rüber nach Asien hüpfen. Und du hast, glaube ich, hier in diesem Podcast mal erzählt, dass du bei Xiao warst. Xiao.
Wo? Achso, diese Restaurantkette.
Diese Restaurantkette. Und wir wollen an dieser Stelle keine Werbung machen.
Deswegen sagst du nicht Xiao, sondern Miau.
Richtig, genau. Und es gibt auch noch den Thai Wok und McDonald's.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall eine asiatische...
Und Pommes Erika.
Pommes Erika. Bratwurst Glöckner, auch noch nicht zu vergessen. genau, und das ist eine asiatische All-You-Can-Eat-Kette. Naja, Kette weiß ich nicht, aber
es gibt eine regionale Kette, ne?
So, es gibt so 10 Filialen oder so. Da warst du und hast davon sehr positiv erzählt, weil es gibt All-You-Can-Eat-Buffet und es gibt so ein frisches Buffet, kann, ja, wo man sich das zubereiten lassen kann. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da und ich muss sagen, ich weiß ja nicht.
Also ich habe ja damals gesagt, für das, was es ist, ist es ganz okay.
Ja, aber für das, was es ist, muss man auch dazu sagen, kostet es unter der Woche abends immer noch 27,50 Euro.
So teuer?
Ja. Ja. Und ich, also dieses fertige Buffet, muss man sagen, ist vollkommen in Ordnung. Ist lecker. Kann man machen.
Ja.
Kann man fast alle Sachen machen. Darauf, wo ich mich nämlich eigentlich drauf gefreut habe, man stellt sich einen Teller aus Gemüse und Fleisch und oder Fisch zusammen, sucht sich eine Soße aus, gibt den Teller ab und die bereiten einem das zu. Da war ich super enttäuscht von.
Ja.
Weil ich dachte, das wird dann auch so ein bisschen mehr zeitgerecht auf die Planscherplatte gelegt.
Ja, ja.
Also zuerst die Sachen, die ein bisschen länger brauchen und dann, also die haben es geschafft, ich habe 2 oder 3 Tellerchen davon nur gegessen, weil das dauert meines Erachtens auch ganz schön lange, bis dieses Tellerchen dann kommt, was dann an den Tisch gebracht wird. Und alles, was lange braucht, wie zum Beispiel so Möhrchen oder so, war tendenziell immer noch ein bisschen roh, aber dafür schwarz. Oder halt sehr, sehr dunkel. Und aber die Sachen, die kurz brauchen, wie jetzt so ein Stück Fisch oder ein Shrimp oder so, die waren auch ganz schön trocken schon. Und das mit der Soße ist, glaube ich, auch mehr so ein Lotto, was man da spielt. Ja. Nichtsdestotrotz, 27,50 ist schon viel dann dafür. Dafür kann man à la carte schon bei so einem Asiaten oder so einem Chinesen oder so einem Thai sehr, sehr gut für bestellen, finde ich.
Es ist auch definitiv was für Vielfresser. Mhm. Und das bin ich nicht mehr. Also ich konnte früher richtig reinhauen. Heutzutage bin ich mit einem gut gefüllten Teller zufrieden. Und deswegen, ja, also ich gehe dreimal ans Buffet und dann kann ich nicht mehr.
Ja, ich habe mir extra super kleine Tellerchen gemacht, weil die haben ja auch Sushi.
Ja.
Und ich habe wirklich angefangen mit einem Teller, wo genau zwei von den Maki-Rollen drauf waren. Weil ich dachte, nee, nicht jetzt, ich esse nur die beiden. So, ne, also ich war schon wesentlich öfter, aber immer nur mit so ganz kleinen Portionen. Ja. Und war dann irgendwann so ein bisschen enttäuscht, als ich dann schon satt war. Weil ich dachte, ja, jetzt hast du ja hier dann überhaupt gar nicht ausgenutzt.
Ja.
So, also ich habe so ein paar Leute beobachtet, da saß zum Beispiel, dafür geht es dann schon wieder, ne? Da saß so ein Ründchen von 6, 7, 8 so Herren, die haben so eine Art Stammtisch da gemacht. Die haben dabei Bier getrunken und sind immer mal wieder dahin gegangen, haben sich irgendwas geholt. Dafür ist in Ordnung, dann waren da so ein paar Halbstarke. Ich guck mal, jetzt sage ich jetzt mal so Halbstarke. Ne? Früher. Und ich würde sie gerne, wie nennt man das? Buffetfräsen. Also die haben das so richtig ausgekostet.
Ja, das habe ich auch beobachtet. Leute, die sich direkt 3 Teller genommen haben.
Dafür, finde ich, müssen aber nicht alle anderen so viel Geld bezahlen. Ich, also, nochmal, für 27,50 bekomme ich bei dir richtig viel gutes Essen.
Ja.
So, und also da auch, so viel ich will, aber Luft nach oben.
Ja.
Also man kann es irgendwie empfehlen, aber man muss echt viel, viel, viel Hunger mitbringen. Und Zeit dann vielleicht. Ja. Vielleicht muss man das irgendwie auch zeitlich ausdehnen. So.
Also ich bin viel Kummer gewohnt. Das heißt, es gibt hier in der Gegend zum Beispiel einen Chinesen, der auch so ein All-You-Can-Eat-Buffet macht. Und das ist so schlecht, weil das alles nur lauwarm ist, alles schmeckt nach der gleichen Soße und so, dass ich, als ich dann zum ersten und einzigen Mal in dieses Xiao gegangen bin, habe ich auch Schlimmes erwartet, aber das war eben nicht so. Deswegen war ich dafür, dass das ein Kettenrestaurant mit Buffet ist, war ich relativ angetan davon.
Also ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, wenn den Typen da, der da da an der Plancha steht, der die Tellerchen zubereitet, sich mehr Mühe gibt, dann funktioniert das.
Ja, ja, genau.
Aber das
da. Meins war gar nicht so schlecht. Ich habe nur quasi zusammengestellte Zeug. Ich habe nur die Soße vermisst. Also da war so ein bisschen Soße dran.
Aber viel zu wenig, ne? Viel zu wenig.
Ja.
Ja. Ja, also. Ich habe mir aber einen Nachtisch gegönnt und zwar eine Kugel Kaugummi-Eis und dann habe ich mir ein paar Gummibärchen drüber gestreut. so richtig künstlich. Fand ich auch gut.
Ich war da am Schokoladenbrunnen.
Ah ja. Ja, also andere so Ketten sind bestimmt auch gut, aber die ist so mittel.
Ja, eher mittel, genau. Das war also Luft nach oben.
Ja, dann gehe ich einfach, weil wir jetzt bei dem Thema sind, gehe ich direkt über.
Der Tipp der Woche.
Ich habe nicht auch was zu essen mitgebracht als Tipp.
Ich auch.
Echt? Aber definitiv nicht das Gleiche. Definitiv nicht.
Bestimmt nicht.
ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber Fischblöcke. Du kennst ja Fischstäbchen, ne?
Ja.
Klar. Die Frechheit von Fischstäbchen sind ja Fischstäbchen sogar von der Originalmarke, die da heißen Backfischstäbchen. Da ist nämlich der Unterschied, da ist viel weniger Fisch drin, dafür viel mehr Panierung drumherum. Und zwar,
ich habe mich schon mal gewundert, was steht, der Unterschied ist.
Es steht sogar auf Verpackung, dann natürlich drauf in Prozent. Es sind nur 49% Fisch und 51% wie nennen die das?
Zeugs drumherum.
Sowieso blabe Zubereitung.
Mhm.
Also es ist weniger als die Hälfte Fisch.
Hm.
Da ist schon so ein normales Fischstäbchen ist schon besser. Aber weißt du, was noch besser ist? Es gibt von den Eigenmarken, habe ich jetzt in mehreren Supermärkten gesehen, gibt es im Prinzip das Gleiche, was in einem Fischstäbchen drin ist. Nur nicht ganz so klein gesägt, sondern ich würde mal sagen, so Zigarettenschachtel groß sind die Blöcke, tiefgefroren. Und dann habe ich mir, die sind so in so einer, entweder in einer Packung vier Stück oder in so einer Tüte sogar.
Und nicht paniert.
Nicht paniert, genau. Mhm. Aber quasi dieses Pressfischzeug, woraus aus Fischstäbchen gesägt werden am Ende. Mhm. Nur eben so in Zigarettenschachtelgröße nur gesägt. Und dann steht da drauf, oder stand da drauf, im gefrorenen Zustand panieren. Mhm. Habe ich gemacht. Dachte ich, kann ja nur in die Hose gehen. Funktioniert super geil. Mhm. Du kannst dir diese gefrorenen Blöcke ganz normal in Mehl, Ei, Semmelbrösel. Ja. Und dann, du musst die Pfanne, musst natürlich relativ langsam braten. Mhm. Aber es funktioniert super. Und du hast natürlich ein entsprechendes Fisch-zu-Panierungsverhältnis, was natürlich tausendmal geiler ist als so ein Fischstäbchen, wo du nur Brot, nur Brot isst. Ne, wir bleiben, ich will jetzt nicht sagen, dass man keinen Pressfisch isst dadurch, weil es ist und bleibt Pressfisch.
Der Fisch per se ist ja gar nicht so böse. Nö. Also das ist Hochseefisch, der gefroren wird und dann in Blöcke gesägt wird.
Genau. Aber du kannst halt drumherum bestimmen, was da reinkommt. Und ja gut, du musst die Panierstraße einmal zu Hause aufbauen, aber ansonsten hast du genau das gleiche drin, nur halt viel mehr Fisch in der Menge, wie du haben willst.
Hm. Perfekt. Lässt sich das auch in einer vielgerühmten Heißluftfritteuse machen?
Nee, natürlich nicht.
Nee?
Nee, weil da kannst du ja nur vorfrittierte Sachen machen.
Ach so.
Da funktionieren ja nur vorfrittierte...
Das wusste ich noch nicht.
Ja, weil du hast ja... Also was du machen kannst, du kannst bei den Sachen, du kannst die mit ein bisschen Öl einsprühen zum Beispiel. Mhm. Und dann... das machen. Aber wenn du so klassische Fischstäbchen immer, die sind ja schon vorfrittiert. Mhm. Und selbst so ganz normale Fischstäbchen sollte man etwas mit Öl einsprühen. Weil sonst trocknet die Panierung aus. Mhm. Die wird zu trocken. Deswegen so komplett selber paniertes Zeug, das funktioniert nicht.
Mhm. Das habe ich nicht gewusst.
Aber am Ende des Tages ist das ein sehr, sehr heißer Föhn.
Ja.
Der da drauf rumpustet. Hm. Deswegen funktioniert zum Beispiel Pommes. Und zwar TK-Pommes sowie eben mit Öl eingesprühte frische Kartoffeln.
Ja.
Die musst du nur vorher richtig in Wasser ausstärken lassen.
Mhm. Dann würden wahrscheinlich auch Frischpommes, die mit etwas Fett umhüllt sind, funktionieren. Also wie die klassischen.
Genau.
Holländischen Fritten, die man so kaufen kann.
Ja, überall liest man nur, das funktioniert nicht. Man muss halt, man darf nur, weil man so ein Ding hat, nicht denken, dass das auch in 6 Minuten fertig ist. Mhm. Also so frische Kartoffelpommes aus der Heißluftfritteuse brauchen auch, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde. Mhm. Ja, du musst halt mit einer geringeren Temperatur kurz anfangen, die mehr oder weniger vorgaren. Also das nächste bleibt eine Kartoffel. Ja. Daran lässt sich nichts ändern, egal in welche Maschine du die reinschmeißt.
Vorgaren. Die werden ja so im gewerblichen Bereich auch zweimal frittiert. Also das heißt, die werden vorgegart und hell frittiert, sind dadurch dann mit Öl umhüllt, mit etwas Fett umhüllt, sodass sie nicht aneinander kleben. Und dann kommen die ja zum Zubereiten für den Teller quasi nochmal in die Fritteuse.
Das wie ich, wenn ich Winterspeck habe, dann bin ich auch mit Fett umhüllt.
Ja. Und wenn du dann in den Sommerurlaub fährst, bist du auch noch doppelt frittiert.
Lecker. Ja, auf jeden Fall Fischblöcke. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Die heißen irgendwie auch so Seelachsfilet.
Fischziegel.
Fischziegel.
Zanderziegel.
Ja. Zanderziegel.
Brassenblöcke. Mein Tipp der Woche: Risotto mit Steinpilzen. Egal, ob selber gesammelt oder gekauft. Mhm. Als ich heute nach Hause gekommen bin, lag da ein ganzer Berg Steinpilze vor mir, den die hauseigene Biologin kurz zuvor im Wald gesammelt hatte. Mhm. Und bei der Gelegenheit habe ich eine Packung Risotto-Reis entdeckt. Und da war für mich das Abendessen klar.
Wie machst du so ein Risotto? ganz klassisch mit Brühe und immer wieder runterkochen, runterkochen,
aufgießen, genau, runterkochen. Genau. Also ganz runterkochen. Immer rühren, immer rühren, immer rühren, damit sich die Stärke löst und so. Braucht schon so 45 Minuten. Mhm. Nebenbei brate ich die Pilze in der Pfanne, sodass sie also in der höchsten Temperatur, die hier unser Ceranfeld hergibt, damit die ein bisschen Bräune annehmen, dann ein bisschen Knoblauch rein, Rosmarin rein und mit Weißwein ablöschen. Und dann, wenn der Reis fast fertig ist, gehen die Pilze mit da rein und dann nochmal schön langsam schlotzig durchkocheln und dann Butter und Parmesan noch dazu.
Um die Schlotzigkeit zu perfektionieren.
Genau. Ein Risotto darf nicht stehen.
Ach so, du meinst, das Häufchen darf nicht stehen.
Genau, genau. In Italien ist das quasi eine dicke Suppe. Das heißt, wird auch im Suppenteller serviert. Und du hast kein Häufchen in der Mitte, sondern eine glatte Oberfläche, weil das so schlotzig ist, dass es nicht steht, sondern liegt.
Ich finde ja, Risotto esse ich oder habe ich es in meinem Leben super wenig und super selten gegessen, weil im Risotto immer Mitzutaten drin sind, die ich so mittelgut finde. Wie zum Beispiel Pilze. Oder was ist, sag nochmal so Risotto-Varianten?
Auch mit Spargel.
Ja gut, Spargel ist, geht ja noch.
Der Klassiker alla Milanese ist einfach quasi mit gar nichts, sondern nur mit viel Parmesan, Butter und etwas Safran.
Ach genau, das ist Safran. Ja gut, ohne alles, aber das isst man ja nicht. Ist ja kein Gericht in dem Sinne.
Also für einen Italiener schon.
Echt?
Vielleicht ein Salätchen dazu?
Nee, aber dann gibt es auch in Südtirol gibt es auch so so ein Risotto und da sind das so Kutteln, also so Eingeweide-Krams, fliegt da irgendwie immer mit drin rum. Also das ist auch alles, also ich finde, Risotto verbinde ich immer mit, da ist irgendeine Scheiße drin. Zu dem eigentlich ja irgendwie immer lecker aussehenden Risotto.
Nö, da kannst du alles mitmachen. Grundrezept plus.
Ja.
Alles, was Spaß macht.
Ja, vielleicht muss ich da nochmal in die Richtung denken. Aber wie ich eingangs erwähnt hatte, jetzt kommt die gemütliche Jahreszeit, es kommt die dunkle Jahreszeit und weißt du, welche Jahreszeit für mich da immer vor der Tür steht?
Kohl.
Kohl. Boah. Ich sehe schon die ersten frischen Grünköhle hier beim Bauern draußen vor der Tür liegen.
Ja. Ja, das hat schon was. Auch Rosenkohl, wenn man den richtig macht, also nicht kocht, sondern brät zum Beispiel, hat schon was. Aber
hast du das erzählt, dass du den gekocht nicht magst, sondern nur gebraten?
Nee, ich habe schon mehrere Leute bekehrt, gesagt haben, ich hasse Rosenkohl. Und dann habe ich gesagt, lass mich durch, ich bin Arzt, überlass mir das.
So, dann war es so.
Und ich habe das völlig anders zubereitet und die Leute mochten das tatsächlich.
Ah, gut. Ich überlege gerade, ob wir übergehen zu Frag den Koch, weil meine Fragen so ein bisschen daran andocken. Ich habe hab dir nämlich drei Fragen an den Koch mitgebracht und das wird jetzt, glaube ich, perfekt passen.
Kommen wir zur Rubrik, weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Weil du eben meintest, den Rosenkohl nicht kochen. Es gibt doch immer mal so diese Begrifflichkeiten mit, gerade bei Gemüse zum Beispiel, kochen, dämpfen, dünsten, ne?
Ja.
Und ich, also erklär mal ganz kurz alle drei Sachen.
Kochen, also Kochen ist ein allgemeiner Begriff. Das bedeutet erstmal gar nichts. Dämpfen ist mit heißem Dampf garen. Dünsten ist in etwas Fett in der Pfanne garen.
Hä? Echt? Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dann sag mir mal, wie bereitet man Brokkoli-Röschen zu?
Zum Beispiel blanchieren in Salzwasser, kalt abschrecken und dann bei Bedarf wieder kurz aufwärmen.
Aber wie heißt denn die Garmethode, wo man nur so ein Fingerbreit Wasser in den Topf macht und dann das Gemüse 5 cm hoch, aber ein Topftut und Deckel drauf. Dämpfen,
oder? Ja, das ist eine Form von Dämpfen.
Und vertraut man dann darauf, dass das Dämpfen dann funktioniert?
Ja.
Weil das nämlich, tue ich nämlich zum Beispiel nicht. Mhm. Also genauso wie beim Muscheln. Wenn man klassisch Miesmuscheln zubereitet,
ja,
macht man ja auch nur super wenig Flüssigkeit.
Genau, oder, Deckel drauf.
Mhm. Und die Muscheln stehen alle über. Aber die sind ja nicht im Wasser dann. Und nee, dann, genau, darauf vertraue ich immer so über, auf sowas von überhaupt nicht, wenn so ein Brokkoli oder eine Muschel oder so das Wasser nicht berührt. Ich rühre dann da so viel drin rum, bis genau das passiert, was nicht passieren darf. Nämlich die Muscheln fallen auseinander, der Brokkoli wird zu einem Pampe.
Ja, ja. Nee, ich habe tatsächlich, obwohl ich das früher immer abgelehnt habe, für mich das Dämpfen von Gemüse als Garmethode entdeckt, weil wenn man das in so einem gewerblichen Kombidämpfer macht, dann schmeckt das ganz anders. Es schmeckt fast, als wäre es leicht gesalzen. Also der Geschmack des Gemüses konzentriert sich sehr stark. Und wenn du da irgendwie halbe Möhren im Kombiofen, ohne dass die, also die liegen nicht im Wasser, sondern die werden nur bedämpft, mhm, mit 100 Grad heißem Dampf. Das heißt, der ganze Geschmack, der normalerweise auskochen würde und ins Wasser übergehen würde, der bleibt im Gemüse drin.
Das heißt, um privat richtig dämpfen zu können, bräuchte man im Topf so einen Dämpfeinsatz, ne?
Ein Einsatz,
ja. Gibt's ja. Gibt's ja, ja. So, wo dann unten Wasser drin ist, das Zeug liegt wirklich oben im, in Anführungsstrichen, ja, im Trockenen, und wird nur umdampft.
Genau. Ich weiß nicht, ob das genauso gut funktioniert wie im Kombidämpfer, weil im Kombidämpfer hast du ja unten drin kein Wasser und keine Kondensation. Weil das Wasser, der Dampf wird quasi aufs Gemüse geschossen und wird dann aber, lagert sich nicht ab, sondern wird dann quasi durch den Kamin geschickt und verschwindet.
Ja, in so einem Topf regnet das dann ja wieder runter.
Richtig, und es bilden sich aber auch Pfützen, in denen das Gemüse liegt. Also wird natürlich ein bisschen von dem Geschmack durchaus auch ausgewaschen.
Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Dampfeinsatz ehrlich gesagt aussieht. Aber ich habe da nur von mal immer gehört, dass es sowas gibt. Aber wenn man jetzt einfach, ich stelle mir jetzt einfach nur so ein Gitter vor, wo das drauf liegt, weil dann entsteht
ein Sieb oder so, glaube ich. Also ich kenne das für einen Hausgebrauch auch nicht, außer diese chinesischen Dämpfaufsätze aus Korb oder was immer das ist, Bambus.
Das wäre mal zu testen. Okay, aber jetzt, warte mal, wo war ich jetzt gerade so? Bei Dünsten. Dünsten ist Fett.
Ja, Dünsten ist auch so ein nicht wirklich definierter Begriff. Also Dünsten statt Fett, wenn du irgendwie nur 2 Esslöffel Wasser dazu tust, um irgendeine Form von Garflüssigkeit zu haben, dann ist das auch Dünsten. Mhm. Ist jedenfalls nicht Blanchieren, also das, was der Volksmund Kochen nennt, in viel Wasser. Die Kartoffeln werden gekocht, aber der Fachmann sagt eigentlich auch Blanchieren dazu. Das gleiche passiert mit grünem Gemüse zum Beispiel, nur viel kürzer. Und das wird dann abgegossen und eiskalt abgeschreckt, damit die grüne Farbe erhalten bleibt, etc. etc. Dann gibt es so Begrifflichkeiten wie Simmern, die sind eigentlich aus dem Englischen übernommen worden. Das ist so wenn das Wasser nicht wirklich kocht, sondern nur hier und da mal so ein Bläschen aufsteigt.
Simmert.
Simmern.
Das ist Simmert.
Ja.
Ah, interessant. Weil ich hätte nämlich jetzt gedacht, das, was ich mit dem Brokkoli mich immer nicht traue, nämlich unten ein bisschen was, ich dachte, das wäre dünsten.
Das kommt auch ein bisschen auf die Hitze an. Also wenn du das wirklich sehr heiß in so einem Tröpfchen Wasser liegen lässt, ist das wahrscheinlich eher dünsten als dämpfen. Weil das Gemüse durch direkte Hitze weich wird. Beim Dünsten ist das ja quasi nur die Dampfhitze, die das Gemüse umschließt, wodurch der Geschmack besser erhalten bleibt.
Es gibt doch so tiefgefrorenes Kaisergemüse, ne?
Ja.
Und da ist ja immer, wenn man das so aus der Packung rauskippt, ist immer so ein Block Kräuterbutter oder sowas.
Ja.
Das Ding, was man tun, ist eigentlich mal raussortieren sollte. Mhm. Aber was dann ist das ja tendenziell so eine Art Dünsten, was man dann damit macht, nämlich mit diesem Fettblock,
ja,
was auch immer da schon drin ist. Mhm.
Ja. Das ist ja auch, das Gemüse ist ja schockgefroren und so leicht mit Eis glasiert, glaube ich. Kann das sein?
Ja.
Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, da ist so.
Und dadurch hast du natürlich auch Schmelzwasser dann da drin und dann kocht das quasi in so einer Pfütze Wasser vor sich hin.
Ich würde sogar fast behaupten, da steht auf der Zubereitungsanleitung drauf, dass man so eine ganz absurde Anzahl von 2 Esslöffel Wasser mit dazugeben soll, oder? Mhm.
Naja.
Also so ist das bei diesen, kennst du diese Tüten von Froster?
Nicht durch eigene Erfahrung, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Da ist das nämlich auch, da steht nämlich drin, dass man die in 2-3 Esslöffel Wasser.
Mhm. Wahrscheinlich kannst du die sehr gut dünsten.
Ja.
Beziehungsweise auch heißdämpfen, klar.
Gut, ist auf jeden Fall schwierig, aber kann man sich ruhig trauen, das Dämpfen, Dünsten.
Ja.
Mhm. Gut. Nächste Basiswissensfrage, weil da las ich letztens auch was ich in der Form noch nicht gehört habe. Nämlich, wann man welche Gewürze mit zum Essen gibt. Oder in den Gar-Koch-Vorgang. Es gibt anscheinend nämlich Gewürze, die man von Beginn an mit dazu packt. Es gibt Gewürze, die man erst kurz vor Ende der Garzeit mit dazu
packt. Ich verstehe. Meinst du Kräuter oder Gewürze?
Ja, in dem Fall wurde da jetzt beides mit aufgeführt. Mhm. Aber zum Beispiel stand da was von wegen, dass Paprika keine Hitze verträgt. Was ich in der Form
starke noch, Hitze
noch nicht. Genau.
Paprika wird bitter durch starke Hitze.
Aber da stand drin, dass man Paprika-Würzen wirklich erst nach Ende der Garzeit macht. Aber das, wie macht, also das geht ja gar nicht im Sinne von, wenn man einen Gulasch oder so kocht.
Ja. Alles, was sehr heiß, sehr kurz angebraten wird, da gehört kein Paprika drauf. Also auch, sagen wir mal, in eine Hähnchenkeule auf den Grill geschmissen, vorher mit Paprika eingerieben, keine gute Idee. Mhm. Der Gemeinde Inder, der sehr viel
mit Gewürzen kocht. Die sind super gemein
alle. Die sind super gemein alle. Vor allem mit ihrem Chili. Da wird die Gewürzmischung oder was immer da ins Essen kommt, wird mit Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer gehackt, angeschwitzt. Mhm. Und das ist nicht so heiß, als dass die Gewürze, beziehungsweise in diesem Fall das Paprikapulver, bitter werden würden. Also anschwitzen ist okay, anbraten ist nicht okay.
Gut, aber das ist dann so, wie dass man sowas ja auch nicht was man anbrät, nicht vorher pfeffert, weil der Pfeffer verbrennt.
So. Ja, das ist auch so eine leichte Philosophiefrage. Manche Menschen pfeffern ihre Steaks, bevor die auf den Grill gehen. Würde ich nie machen, weil der Pfeffer eh verbrennt.
Mhm. Okay, und dann stand da noch so Sachen wie Kreuzkümmel, ist wohl auch so ein Ding, was Kreuzkümmel brate ich sogar manchmal oder röste ich sogar mit an, damit das entsprechende Aromen und Geschmäcker raus.
Also was du erreichen willst, ist, dass die ätherischen Öle, die in diesen Gewürzen drin sind, irgendwie gelöst werden. Und am besten lösen die sich in Fett. Das heißt, die Gewürze mit deinen Zwiebeln und deinem Knoblauch anschwitzen ist immer eine gute Idee, weil dadurch.
Okay, dann anschwitzen. Ja, vielleicht ist es.
Genau, genau.
Ja, dann schwitze ich das vielleicht an.
Mhm. Aber genau, also, du willst ja auch nicht, dass deine Zwiebeln braun werden, sondern die sollen ja nur glasig, durchsichtig werden.
Hey, und das die sollen auch ein bisschen braun werden. ein bisschen braun dürfen werden.
Mhm. Ja, das wäre für pulverisierte Gewürze schon zu viel. Mhm. Und ansonsten, was Kräuter angeht, weiche Kräuter am Ende rein, harte Kräuter kannst du mitkochen.
Wobei, in der Liste, also wie gesagt, in der Liste hat mich einiges ein bisschen verwundert. Rosmarin angeblich auch nicht vorher. Habe ich auch nicht verstanden.
Das ist grober Blödsinn. Rosmarin kannst du sogar, das ist so hart, das kannst du sogar wie diese indischen Gewürze mit deinen Zwiebeln in Fett anschwitzen, um die ätherischen Öle zu lösen. Mhm. Wohingegen Basilikum, was ein ganz feines Blättchen ist, kommt am Ende rein.
Ja, und Petersilie und sowas, eh klar.
Und Petersilie, genau. Es gibt so Zwischendinger, Thymian ist so nicht Fleisch, nicht Fisch, also das kannst du im Prinzip auch mitkochen. Mhm. Was ein bisschen zu hart ist, um das frisch zu essen.
Gut, aber dann weiß ich so ungefähr Bescheid, weil die Liste hat mich in Teilen so ein bisschen, das war übrigens auf einer Seite, die fürs Kochhandwerk werben.
Achso, jetzt sag nicht chefkoch.de.
Nee. Das war so ein ich bin nämlich drauf gekommen, als ich nämlich tatsächlich nach kulinarischen Fragen an einen Koch gesucht habe. Mhm. Dann bin ich auf einer dieser Seiten gelandet und da ging es auch um so Vorbereitungsfragen und Thematiken zur Vorbereitung auf den Lehrberuf Koch. Mhm. Und da gab es unter anderem halt diese Liste und da bin ich drüber gestolpert. Fand ich komisch.
Ich höre immer wieder Geschichten von Köchen, so aus dem Umfeld, so richtig erfahrene Köche, die schon alles mitgemacht haben, die aber im Laufe der Jahre seltsame Angewohnheiten entwickelt haben. Und wenn die wirklich mal drüber nachdenken würden, würden die feststellen, dass das, was sie da tun, nicht alles immer richtig ist. Zum Beispiel 20 Schnitzel vorpanieren und zur Seite legen, aufeinander stapeln und so. Das macht man einfach nicht, weil das einfach nicht geil wird. Aber so aus alter Gewohnheit, um Zeit zu sparen und weil man das schon immer so gemacht hat, machen die Jungs das. Mhm. Die beste Geschichte, die ich je gehört habe, den kannte ich nicht persönlich, aber ich habe viel von ihm gehört, weil er hier quasi in jedem Laden außer meinem in der Eifel gearbeitet hat. Der hatte die tausendjährige Steakmarinade genannt.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, was er getan hat? Erstmal überhaupt Steaks marinieren ist ein Verbrechen. Aber der hat.
Also so vormachen, in Öl und Gewürze vorher.
In Öl und mit Kräutern und so einem Scheiß irgendwie. Mhm. Das ist ein Verbrechen. Also das kommt hinterher drauf. Aber der hat seine Rumpsteaks eingelegt in so eine Riesenkumpe. Die einzelnen Stücke hat er in so einer Marinade eingelegt. Mhm. Hat die dann verkauft, also angebraten raus. Und wenn das Ding fast leer war, hat er wieder neue Steaks reingeschmissen. Mhm. Und alles schön durchgemengt, sodass auch das alte Steak, was unten lag, noch nach oben kommt. Da hat er noch geachtet. Mhm. Aber die Marinade ist nie ausgetauscht worden. Die ist immer nur aufgefüllt worden.
Das heißt, alles, was so aus dem Fleisch rausläuft, ist für immer in dem. Das ist wie so ein guter Sauerteig im Prinzip, ne?
Ja, genau. Er hat den Sauerteig gefüttert.
Also das im Prinzip füttert der seine Marinade immer mit frischen Steaks.
Ja.
Und wenn mal unten in der Ecke eins vergessen wird.
Ist das besonders gut durchgezogen.
Musst du vom Namen, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber vom Namen her kennst du bestimmt das Kebabland in Köln-Ehrenfeld.
Dem Namen nach.
Das ist direkt in Ehrenfeld gegenüber vom Ehrenfelder Bahnhof, direkt gegenüber von der Polizeiwache. So eine kleine, hat mit so einer Bretterbude angefangen, mittlerweile ist es so ein bisschen größer, aber es ist neben der Einfahrt und neben der Ausfahrt von einem großen Parkplatz. Deswegen, also die können auch nicht expandieren, weil es gibt keinen Platz, da ist eine Ein- und eine Ausfahrt. Links und rechts. Die haben einen sehr, sehr hohen Schornstein, weil das Kebabland hat einen echten Holzofengrill und die müssen nach oben abführen, damit die Nachbarn nicht noch mehr. Und Ehrenfeld riecht oft nach Kebabland, muss man sagen. Also je nachdem, wie der Luftdruck ist, riecht schon ganz Ehrenfeld nach Kebabland. Aber die haben auch so, der hat unter dem, also links vom Holzkohlegrill oder Holzofen, ich weiß nicht, ob Kohle oder Holz, ich weiß gar nicht. Da hat er die frischen Adana-Spieße liegen. Mhm. Also diese Metallspieße mit dem Hack drumherum geknetet. Lecker mit Petersilie und so frischer drauf. Mhm. Und dann räumt er die von da über den Grill. Und von da tropft es dann in diese Marinade rein. Und von da kommen die Spieße dann runter. Und wenn du zum Beispiel Brot bestellst oder so, dann gibt es auch immer so einen Löffel von der Marinade bei. Mhm. Und es gibt die Theorie darüber, dass auch diese Soße da unten, diese Marinade, diese Ursuppe,
ja,
dass die nur so schmeckt, weil das die fangen die nicht jeden Tag von vorne an. Sondern ich glaube, das ist wie so ein Sauerteig, das tropft einfach immer von oben immer wieder neu rein, dann packen die wieder eine Dose passierte Tomaten und sowas oben drauf und so. Das, dieser Geschmack, das ist so tief, so rauchig, also wirklich diese Ursuppe, die man da auch so, wenn du eine Vorspeise bestellst, bekommst du auch diese Ursuppe mit dazu. Und die kannst du dann da so reindippen. Und das ist, du willst wirklich nicht wissen, was da drin ist.
Ja.
Aber es ist einfach geil. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob die 24 Stunden am Tag auf haben, aber die haben bestimmt sowas wie 20 Stunden am Tag oder so auf. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das Zeug auch jemals unter 30 Grad in den letzten 10 Jahren war. Also das hat immer seine Temperatur auch.
Ja, ja, genau. Und alles zwischen 6 und, sagen wir, 65 Grad ist gefährlich.
Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, das ist einer der, ich würde sagen, Top 5 besuchten Dönerläden in Köln und bestimmt unter der Top 10 in ganz Deutschland. Mhm. Also wenn in Ehrenfeld, in der Live Musical oder irgendwo in der Nähe eine Veranstaltung ist, dann hast du da 300-400 Meter Schlange an dem Laden.
Ja.
Selbst an einem Wochenende zur Mittag- oder Abendessenzeit brauchst du da nicht hin. Du wirst nichts bekommen.
Ja.
So, also so überrannt und voll ist der Laden. Wenn der so Kacke verkaufen würde, weiß ich nicht.
Ja.
Wie war das denn bei deinem Steakkoch? Hat der.
Na, ich glaube, das ging etwas gemütlicher bei dem zu.
Die Tausendjährige.
Was ich bei den ganzen Dönerspießläden nicht verstehe. Es gibt ja gesetzliche Regelungen, was Lebensmittelsicherheit angeht und so. Und da ist eben vorgeschrieben, dass Fleisch bei, ich glaube, unter 4 Grad gelagert werden muss. Und wenn es zubereitet wird, übersteigt das die Temperatur, die unsicher ist und die letzten Bakterien werden abgetötet. Das heißt, ich glaube, das sind 65 Grad oder so. Mhm. Kann auch höher sein bei Fleisch. Aber wie machen die das in den Dönerbuden, wo den ganzen Tag die Dönerspieße, auch wenn nichts los ist, da rumstehen bei Zimmertemperatur?
Die stehen da ja nicht rum. Die Spieße, also diese vorbereiteten Spieße liegen ja da in so einer Kühlung.
Ja klar, aber die jetzt aktuell auf dem Spieß sind. Ach, du meinst, sind ja irgendwie 30, 40 Kilo Fleisch.
Ach, du meinst das Drehdöner, das große Ding?
Genau. Das wird ja auch teilweise, wenn nicht viel los ist, abgeschaltet oder die laufen gar nicht mehr.
Doch, da will ich doch schwer hoffen.
Das habe ich schon oft gesehen, dass die, wenn, keine Ahnung, um 11 Uhr vormittags, irgendwie, wenn noch keiner kommt, irgendwie, dann laufen die noch nicht, stehen aber schon da. Oder nachmittags, wenn es nicht der große Andrang ist.
Ja, du, da schneidest du mal rasierst du einmal drumherum, so ein paar Millimeter weg, dann ist doch wieder gut. da ist doch noch gutes Fleisch drunter.
Mhm. Aber gerade das, was außen ist und vielleicht dann die nächste Hitzewelle abkriegt, wenn das Ding wieder läuft, ist ja sicherer. Das, was innen drin ist, was dann irgendwann Zimmertemperatur hat und stundenlang da rumsteht, müsste doch wimmeln von Bakterien.
Ach, du meinst, weil die Hitze nach innen, ja klar, ja, ist das vielleicht, weil da kein Sauerstoff dran kommt?
Vielleicht. Ich meine, die sind so streng bei uns mit der Lebensmittelüberwachung. Es wird einen Grund haben, dass sie das dürfen, aber mich wundert das trotzdem. Wenn ich einen Schweinebraten da liegen habe und die kommen rein zur Kontrolle und messen die Temperatur und das Ding hat mehr als 5, 6 Grad, dann sagen die mir, ich soll das wegschmeißen.
Das kann ich dir nicht sagen.
Hm. Ja, das weiß ich auch nicht. Wenn die Lebensmittelüberwachung also zuhört, ich weiß, dass die Facebook lesen, vielleicht hören die ja auch Podcasts, wüsste ich gerne mal, warum das so ist.
Das ist bestimmt von der Dönerlobby. Ist das,
ja.
Ist das eine Sonderregelung?
Sonderregelung.
Ja, die letzte Frage. Komm, nur ganz schnell. Weil,
ganz schnell.
Im Prinzip waren wir da schon. Rosenkohl hast du jetzt schon beantwortet. Aber zu Thema Grünkohl, Spitzkohl, Weißkohl, Dingskohl. Liest man immer so Sachen wie lange müssen die zubereitet werden, damit sie nicht bitter werden? Was muss man rausschneiden, damit sie nicht bitter werden? Sag mal so drei Grundregeln für Kohl, die man eigentlich immer beachten kann, bei allen Kohlsorten.
Eigentlich gibt es diese schlimme Bitterkeit, die wir vielleicht noch aus unserer Kindheit kennen, nicht mehr, weil die rausgezüchtet wurde. Früher konntest du keinen grünen Kohl essen, bevor nicht der erste Frost da war. Heutzutage hast du Grünkohl auf dem Markt, jetzt schon Ende September oder so.
Man kann den essen, ne?
Und du kannst den essen, genau. Das ist rausgezüchtet worden. Also es gibt kaum noch eine Kohlart, die wirklich bitter wäre.
Mhm. Also das heißt, weil man liest in so Rezepten und in so Zubereitungssachen, liest man immer wieder diese Tricks und Techniken und Kniffe, um die Bitterkeit aus dem Kohl zu bekommen.
Genau, bei Grünkohl hieß es immer, du musst den einmal aufkochen, in Salzwasser das Wasser wegkippen.
Genau, ja.
Und dann erst normal anfangen zuzubereiten. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Gut, dann lassen wir das auch raus.
Mhm.
Die nächsten Tipps folgen dann nächste Woche. Ich danke an dieser Stelle.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Jetzt haben wir irgendwie total viel weggelabert und haben nichts geschafft heute.
Ja, ne? Wir haben wieder nichts geschafft.
Hast du noch irgendwas, was heute denn weggeschafft werden muss? Hast du Themen mitgebracht, wo ein MHD dran ist?
Nee, heute ausnahmsweise mal nicht.
Finde ich super. Mir ist übrigens aufgefallen, wie man mich mit dem MHD, ich bin ja schon, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, ich bin so ein bisschen, kann man mich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum triggern, ne?
Ja.
Ja, aber so und jetzt kommt's, wie genauso naiv wie ich bei so manchen Sachen auch manchmal bin, ne? Wenn man das anders nennt, zu gebrauchen bis zum Beispiel, funktioniert das schon besser. Oder ich kaufe einfach die Eiern jetzt ja hier bei meinem Bauern. Da steht einfach nichts drauf.
Ja.
Und ich erinnere mich, wann habe ich die gekauft? Ja, müsste noch passen. und dann, ich erinnere mich dann einfach nur so ein bisschen und denke, ja, müsste noch passen. Und zack, ist das ausgeschaltet. Hätte ich jetzt den Supermarkt Eierkarton und da steht drauf, ist vorgestern abgelaufen, hätte ich ein Problem.
Na, ich bin manchmal erstaunt. Hier zu Hause kommen wir oft nicht dazu, was wir einkaufen, zeitnah zu verputzen und so. Und dann steht da mal so ein Becher, also so ein großer Becher Joghurt, wo immer mal wieder so ein Löffelchen rauskommt und so. Und selbst wenn er 2 Wochen übers Datum ist, ist der wie neu.
Ja.
Also man sieht, schmeckt und hört schon, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und Eier sind relativ einfach zu handeln. Das heißt irgendwie, selbst die Lebensmittelüberwachung erlaubt dir 18 Tage ohne Kühlung.
Ja, guck.
Also wenn die 3 Wochen bei dir zu Hause rumfliegen, sind die noch völlig in Ordnung. Ich würde nur keine Mayonnaise mehr damit machen. Aber das funktioniert auch nicht gut mit frischen und auch nicht mit uralten Eiern.
Naja, mhm. Ja, aber man muss sich selber nur betuppen einfach, dann funktioniert
genau,
das.
Genau.
Gut. Dann würde ich von meiner Stelle aus schon mal das Ende einläuten und dir die letzten Worte langsam mal reichen, überlassen, geben. Ja. Ich gebe dir die Hand und winke rüber in die Eifel.
Winke, winke, ja.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche exakt an dieser Stelle und ich berichte von meinem nächsten All-You-Can-Eat-Besuch beim Inder.
Aber wenigstens habt ihr sowas in der Großstadt. Wir haben ja sowas hier nicht. Wir haben ja nur den einen Chinesen, bei dem man nicht essen kann. Ja, ich gehe mich jetzt auch selbst betuppen und hole mir noch ein alkoholfreies Bier, um das hier jetzt zu schneiden. Und wir hören uns nächste Woche. Und Martetjod, schwenkt rot.